Ich wünsche euch auch einen richtig, richtig schönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr seid alle echt gut hergekommen und seid nicht überrascht gewesen, so wie ich heute Morgen vom Kratzen. Ich habe damit nicht gerechnet. zum Glück war die Anfahrt nicht allzu weit. Dann ging das. Schön. Ich habe euch heute ein Bild mitgebracht. Letzte Woche haben wir uns ja vorstellen dürfen hier im Gottesdienst. Und ich habe erzählt, dass wir aus dem wunderschönen Bückeburg kommen. Und hier ist das Beweisbild, dass Bückeburg wirklich wunderschön ist. Ist das nicht schön? Ich finde es richtig schön. Genau. Und zwar ist das Schloss Bückeburg. Dieses Schloss, kurze historische Stunde. Nein, nicht so lange, aber nur ganz kurz. Das gibt's schon so, wie es da steht, seit 400 Jahren. Und es gibt auch die Möglichkeit, das zu besichtigen. Und das Coole ist, oder ich finde es cool, wir haben dann Fürsten sogar drin wohnen, mit Familie und allem drum und dran. Also es ist nicht nur ein schönes Zierschloss, sondern es ist auch wirklich bewohnt. Und man kann Führungen machen da drin. Und diese schönen, wunderschönen Bäume drumherum, die seht ihr ja, das ist der schöne Schlosspark. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr seid in Bückeburg. Und wie jeder gute Besucher in Bückeburg wollt ihr natürlich das Schloss auch sehen. Und es ist ein schöner, angenehmer Sommertag, so vielleicht 20 Grad. Ihr lauft da ungefähr durch den Park, so wie ich hier gerade stehe, mit schönen, dünnen Sommerschuhen, ohne Jacke, weil wozu braucht man die auch bei 20 Grad, ne? Und ihr seid da und auf einmal platzt der Regen aus allen Wolken. Und ihr seid mitten im Park drin, müsst noch locker 5, 6, 7 Minuten mindestens zu Fuß gehen, bis ihr an diesem schönen Schlosseingang da seid und zur Führung euer Ticket kaufen könnt. Und ihr lauft also und beschleunigt und werdet immer schneller. Und ihr werdet aber total durchtränkt vom Regen. Seid klitschklatschnass, eure Schuhe sind nicht mehr so schön, wie jetzt noch meine sind, sondern ganz, ganz dreckig und matschig und triefen. Der Matsch läuft aus den Schuhen raus und der Regen tropft von euch herunter. Ah, fühlt sich doch richtig gut an, oder? Sehr schön. Genau. Und so lauft ihr jetzt also in das Schloss hinein, geht zur Rezeption vorne oder da, wo man das Ticket halt kaufen kann, hin und sagt, ja, ich möchte gerne gleich in 10 Minuten so ungefähr die Führung mitmachen. Ja, ich glaube oder ich bin überzeugt, die Frau, die dort vorne das Ticket verkauft, guckt euch an, mustert euch von oben nach unten und sagt, nee, sorry, aber du kommst hier nicht rein. So dreckig, wie du bist, kann ich dich nicht in dieses schöne Schloss lassen. Denn wir wollen ja auch, dass dieses Schloss noch in 400 Jahren genauso schön aussieht. Und wenn wir jeden reinlassen würden, der so dreckig ist wie du, dann geht das nicht. Denn wir haben eine gewisse Ehrfurcht vor diesem Ort, richtig? Sehr schön. Cool. Und ich finde es total spannend, dass man verdreckt nicht in dieses Schloss reinkommt. Denn ich glaube, es gibt genauso auch Dreck, oder wir lesen davon in der Bibel, dass es Dreck gibt, der uns abhält davon, in noch was anderes hineinzukommen. Und zwar in die Gegenwart Gottes zu kommen, richtig? Es gibt diesen Dreck und die Bibel nennt das Sünde, ganz klar. In richtig vielen Bibelversen spricht die Bibel davon, dass es Sünde gibt und Sünde uns trennt von Gott. Weil Gott super heilig ist, oder? Yes, ihr dürft gerne Amen sagen. Ich finde das toll, wenn ihr zwischendurch reagiert. Genau, schön. So, und dann gibt es also diesen Dreck, die Sünde, die uns trennt von Gott, weil Gott super heilig ist. Krass, oder? So, ich habe mal nachgeschaut, weil ich finde dieses Wort heilig, wir singen das ja häufig im Lobpreis, aber manchmal habe ich das Gefühl, wir wissen manchmal gar nicht, was das bedeutet. Oder? Also ihr müsst euch nicht outen, mir ging es auf jeden Fall so. Deswegen habe ich euch mal eine Definition mitgebracht. Wenn es jetzt, na, sofort. Da ist sie. Genau, ich lese euch die mal vor. Die kommt aus meiner Studienbibel. Genau, da steht, Gott ist vollkommen und heilig. Er ist rein und einwandfrei in seinem Charakter, ohne Sünde und absolut richtig in allem, was er denkt und was er tut. Dazu gehört, dass er von allem Bösen getrennt ist. Total krass, oder? Weil, ich meine, wir lesen auch häufig in der Bibel, dass Gott das Licht ist. Und da, wo Licht ist, kann ja auch keine Finsternis sein, oder? Das schließt sich doch komplett aus. Wenn ich das Licht anmache, ist da das Dunkel weg, richtig? Genau. Und ich finde es total cool, weil ich glaube, wir können uns das ganz gut veranschaulichen, was diese Heiligkeit eigentlich bedeutet. Ich habe euch noch ein Bild mitgebracht. Das da ist die Sonne. Und da steht schon drin, was diese Sonne verdeutlichen soll, nämlich die Heiligkeit Gottes. Okay? Die Heiligkeit Gottes ist wie die Sonne. Sie strahlt und der Bereich um sie herum strahlt auch. Richtig? Ja, sehr schön. So, die Sonne, die ist absolut einzigartig in unserem Sonnensystem. Und sie ist absolut gut, weil ohne die Sonne gibt es kein Leben auf dieser Erde. Und ich finde es total cool, weil die Sonne ist richtig krass heiß. Und diese Wärme, die schickt sie auch auf die Erde, damit es hier auch wärmer wird als das, was wir jetzt heute Morgen hatten. genau. Und aber das Interessante ist, wenn wir jetzt einfach so mal in den Weltraum fliegen wollen würden und uns der Sonne nähern, würden wir es nicht bis zur Sonne direkt schaffen, sondern würden schon ein gutes Stück vorher anfangen, in Flammen aufzugehen. Weil wir einfach als Menschen nicht dafür gemacht sind, so eine Hitze auszuhalten, wie sie rund um die Sonne herum ist, richtig? Yes, genau, danke schön. So, und ähnlich ist das eben auch mit der Gegenwart Gottes. In der Gegenwart Gottes ist die Heiligkeit Gottes so extrem stark zentriert, dass diese Heiligkeit Gottes eben auch den Bereich um sie herum ausfüllt. Und ein Mensch, der voller Sünde ist, also voller Dreck ist, voller Bösen ist, der kann nicht in diese Heiligkeit kommen, weil sonst muss dieser Mensch sterben. Und ich komme da gleich nochmal drauf und nenne euch eine Beispielgeschichte, aber ich finde, das ist ein interessanter Fakt, oder? Weil wir als Menschen können das gar nicht aushalten, in der Heiligkeit Gottes so zu sein, weil das uns schadet. Und zwar nicht, weil die Heiligkeit Gottes schlecht ist, sondern vielmehr, weil die Heiligkeit Gottes extrem gut ist, oder? Genau, dankeschön. So, genau, Sünde ist das, was uns abhält davon, in Gottes Gegenwart zu kommen, weil Sünde nicht vor Gott bestehen kann. Und ich habe auch hier wieder eine Definition mitgebracht. Ich arbeite gerne mit Definitionen, dass wir auch verstehen, wovon wir reden, wenn wir diese Worte benutzen. Und genau, ich lese euch die auch mal vor. Genau, da steht, die Sünde besteht nach christlichem Verständnis in einer Abkehr von Gottes Willen, im Misstrauen Gott gegenüber, im Zulassen des Bösen oder im sich verführen lassen. Und ich finde, da steckt sehr viel drin in dieser Definition. Ich habe mal zwei Punkte hervorgehoben, die Abkehr von Gottes Willen und auch das Misstrauen Gott gegenüber. Weil ich glaube, dass viel, was wir falsch machen, mit diesen beiden Punkten zusammenhängt. Ich denke mal, ihr kennt vielleicht die Geschichte ganz am Anfang der Bibel, als dort mein Mann und eine Frau sind von Gott geschaffen in einem wunderschönen Garten und Gott sagt ihnen ein einziges Gebot, esst nicht vom Baum, also von diesem Baum, ja. Und dann kommt eines Tages eine Schlange an und geht zu der Frau und sagt, sollte Gott wirklich gesagt haben? Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr nicht von diesen Bäumen, die hier im Garten sind, essen dürft? Und sie verdreht Gottes Wort und bringt die Frau dahin, dass sie zweifelt an dem, was Gott gesagt hat. Ne? Ja, sehr gut, ihr kennt die Geschichte vermutlich. So, und diese Schlange kommt an und sagt, sollte Gott wirklich gesagt haben? Und ich glaube, genauso wie diese Schlange damals zu Eva, so hieß die Frau, gesprochen hat, sollte Gott wirklich gesagt haben, spricht auch unsere Gesellschaft oft Dinge aus, wie sollte Gott wirklich gesagt haben. Ich habe euch mal noch zwei weitere Aussagen mitgebracht, die, glaube ich, ganz gut diesen Zweifel oder das Misstrauen auch Gott gegenüber zeigen. Wenn Gott Liebe ist, kann er doch gar nicht Gegenliebe sein, oder? Das ist zum Beispiel eine Aussage, finde ich. Oder die Bibel ist nicht Gottes Wort, sondern nur menschlich und deswegen muss ich mich auch nicht dran halten. Weil sollte Gott wirklich gesagt haben, was da drin steht? Ich glaube, wir kennen diese Aussagen zu gut in unserer Zeit heutzutage. Und ich glaube, dass aus diesen Grundannahmen, diesem Misstrauen Gott gegenüber und seinem Wort gegenüber auch Sünde folgt, weil wir Gott anzweifeln und deswegen sagen, nee, Gott weiß es nicht. Ich weiß das besser und ich kann das besser als Gott. Und ich glaube, das ist das Problem von uns Menschen, weil diese Zweifel an Gott und dieses Misstrauen Gott gegenüber werden dann folglich in unserem Verhalten zur Sünde und das trennt uns von Gott. Und das ist voll schade, weil eigentlich ist Gottes Gegenwart ja super heilig und gut und eigentlich wollen wir Menschen doch alle irgendwie da reinkommen, oder? Also ich habe jedenfalls das Verlangen danach und ich will da gerne drin sein. Das Doofe ist, dass diese Sünde, also jetzt Trennung von Gott bewirkt und dass diese Sünde eine unüberwindbare Trennung von Gott bewirkt, sehen wir zum Beispiel in einer Geschichte, die ihr vielleicht auch alle kennt. Vielleicht, muss nicht. Und zwar ist das die Geschichte von einem Mann namens Mose, der beim Schafehüten einen Busch erkennt. Und dieser Busch, der brennt, aber er verbrennt nicht. Und Mose denkt sich so, hä? Ein Busch, der brennt, aber nicht verbrennt. Ich schaue da mal nach und geht dahin und kommt näher. Und er hört auf einmal eine Stimme und die sagt zu ihm, Mose, komm nicht näher, denn du betrittst die heiligen Boden. Zieh deine Schuhe aus, denn die sind dreckig. Und Mose geht dahin und erkennt Gott und er redet mit Gott in dieser Geschichte, wie es weitergeht. Und er kennt auch Gott persönlich in diesem Busch. Und Mose hat aber auch gewissen Respekt davor, weil er kennt die Geschichten und er weiß, hey, wenn ich Gottes Gegenwart zu nahe komme, kann das gefährlich sein, weil ich als Mensch bin sündig und ich habe Sünde an mir dran. Und genauso wie jetzt also Mose dort nicht näher kommen soll und nicht näher kommen darf, gibt es immer diese Spannung zwischen dem, wie wir Menschen sind, als Menschen, die sündigen, und wie Gott ist, als Gott, der getrennt ist von allem Bösen, weil Gott gut ist. Weil Gott aber sich halt eben auch voll gerne nach Beziehung mit uns Menschen sehnt, weil das ist Gottes Herzenswunsch, Beziehung zu haben mit uns Menschen, das sehen wir schon im Garten am Anfang, hat Gott sich einen Weg überlegt, wie die Menschen trotzdem in Gottes Gegenwart kommen dürfen und wie er trotzdem Beziehung leben darf mit diesen Menschen, die er so unglaublich liebt. Und wir sehen das zuerst im Alten Testament, wo Gott viele Gebote gibt den Israeliten, Gottes auserwählten Volk, und ihnen also sagt, hey Leute, wenn ihr diese Dinge tut und diese Dinge lasst, dann könnt ihr mein Volk sein und ich kann euer Gott sein, weil ihr dann nämlich heilig genug seid, dass ihr in meine Gegenwart kommen könnt und ich Gemeinschaft haben kann mit euch, weil das ist das, wonach mein Herz sich sehnt. Und wir sehen also im Alten Testament dann zum Beispiel, wie Gott auch Anweisungen gibt, einen Ort zu bauen, an dem er wohnen darf, inmitten seines Volkes, weil er bei seinem Volk sein möchte. Und ich habe euch mal ein Bild davon mitgebracht, von diesem Tempel. Genau, ich erkläre euch den ganz kurz, weil ich bin da auch am Anfang nicht durchgestiegen. Genau. Und zwar, hier vorne haben wir den allgemeinen Vorhof, wo auch die Frauen rein durften und auch die Heiden zum Beispiel. Dann ging es hier, da dieses kuschelige, kleine, kurze Ding, das ist der Männervorhof oder da, wo halt auch dann die israelitischen Männer rein durften. Und dann gibt es dieses ganze Ding hier. Also das hier im Endeffekt ist der eigentliche Tempel, sage ich mal. Hier vorne ist der Vorhof der Priester. Hier gibt's dann die Vorhalle und hier das Heiligtum und hier das Allerheiligste. Das Spannende ist, dass in diesem Vorhof der Priester auch wirklich nur Priester durften. Und je näher es an Gottes Gegenwart ging, desto heiliger musstest du quasi sein, weil in diesem Allerheiligsten hier vorne, da hat Gottes Gegenwart gewohnt. Und da war die Bundeslade drin mit den 10 Geboten, den Gesetzestafeln, wo Gott eben gesagt hat, hey, das ist mein Wohnort, hier möchte ich sein, inmitten von meinem Volk. Und dieser Priester, wir haben kurz schon gesehen, hier vorne durften ja nur noch Priester hin und hier durften nur noch der höchste Priester hin, der allerhöchste, okay? Also der oberste Priester, der durfte auch nur ein einziges Mal im Jahr in dieses Allerheiligste hinein, zu einem besonderen Fest, das die Juden gefeiert haben. Und das, was mich total fasziniert, ist, dass dieses Allerheiligste, das rot eingefärbt, ich zeig da nicht mehr drauf, genau, das ist abgetrennt vom Rest des Tempels durch richtig dicke, schwere Vorhänge. Okay, diese Vorhänge waren doppelt so dick wie meine Bibel. Die ist 5 Zentimeter breit und die Vorhänge waren 10 Zentimeter breit. Also ganz schön mächtig, wuchtig und alles andere als so eine nette Gardine, die man hier heutzutage so vor die Fenster mal hängt. Denn das, was richtig, richtig wichtig war, ist, dass in diesem Allerheiligsten eben auch keiner einfach so aus Versehen mal reingehen konnte, weil wir kennen ja die Geschichten, hey, wenn du nicht würdig genug bist, in Gottes Gegenwart zu kommen, dann musst du sterben. Und das war das Gesetz auch damals noch. Deswegen musste der Priester, bevor er da reinging, ganz viele Rituale durchleben und ein Tier schlachten und alles Mögliche tun, damit er am Ende moralisch richtig und rituell rein war und da rein durfte. Das Ding ist, wir Menschen machen ja alle mal Fehler, richtig? Ja, danke. Wir machen alle mal Fehler, da bin ich überzeugt. Und der Priester, dem wurde eben auch manchmal ein bisschen misstraut. Und deswegen musste er an seinem Fuß ein Glöckchen tragen und ein Seil, dass falls der Priester doch einen Fehler gemacht hat in diesem ganzen Prozess der Reinigung und dann sterben sollte, weil er nicht heilig genug war, die Menschen ihn rausziehen konnten, ohne selbst reinzugehen. So eine Ehrfurcht hatten sie vor Gottes Gegenwart. Ist das nicht krass? Also mich berührt das irgendwie voll. Und dieses Ritual und Opfer mussten dann einmal im Jahr wiederholt werden, sodass dann das Volk immer wieder Versöhnung mit Gott erlangen konnte durch dieses besondere Ritual, wo der Priester dann eben in das Allerheiligste ging. Und das Interessante ist, Gott wusste, okay, ich gebe denen zwar jetzt diese Möglichkeit, als sündige Menschen in meine Gegenwart zu kommen, aber eigentlich will ich nicht nur mit einem einzigen Priester einmal im Jahr Kontakt haben, sondern ich will mit meinem ganzen Volk Kontakt haben. Nicht nur mit den Israeliten, sondern ich will mit allen Nationen Kontakt haben. Ich will mit allen eine Beziehung leben. Und deswegen hat Gott gesagt, hey, es gibt diesen Tag, ab da braucht ihr keine Opfer mehr bringen, weil ich dann das ultimative Opfer gebracht habe und ihr so in meine Gegenwart kommen dürft. Und diese Vorhersage Gottes erfüllt sich in Jesus Christus. Jesus ist Gottes geliebter Sohn und er war perfekt. Er hat nie gesündigt, nie, wirklich nicht, ein einziges Mal. Er hat immer genau das gemacht, was Gott von ihm wollte. Und er lebte in Gottes Willen und das war möglich, weil er eben Gottes Sohn war. Weil er ganz Mensch und ganz Gott war. Und dieser Jesus war eben so perfekt, dass er ein Leben ohne Sünde führte. Und das war richtig bitter nötig, weil der Plan war, dass Jesus an das Kreuz geht, den schlimmsten Tod, den man sterben kann, und sich dort die Schuld der gesamten Menschheit auflegen lässt und am Kreuz stellvertretend als Opferlamm stirbt, damit die Schuld der Menschen bezahlt ist und den Preis, die Sünde, bezahlt wurde. Okay, das ist doch Hammer, oder? Guter Plan von Gott. So, das tut Jesus dann auch und er geht ans Kreuz und stirbt stellvertretend für unsere Schuld. Und in diesem Moment, als Jesus dann wirklich stirbt, lesen wir, dass der Vorhang im Tempel vor dem Allerheiligsten, dass der zerrissen ist, von oben nach unten. Cool, oder? Ja, genau, super. Ich fand das früher immer, dachte ich mir so, ja, okay, warum steht denn das in der Bibel? So, hä, okay, was juckt mich jetzt dieser Vorhang? Hä, warum steht der denn da, dass der zerrissen ist? Dann habe ich mal drüber nachgedacht, hey, das war die Trennung zwischen Gottes Gegenwart und dem Rest der Welt. Und ich finde es so cool, weil durch Jesus' Tod ist diese Trennung aufgehoben und wir Menschen dürfen jederzeit freiwillig in Gottes Gegenwart kommen und dürfen ihn suchen, ohne dass wir einen Priester brauchen, der ein Opfer für uns tut und ohne dass wir selbst Priester sein müssen, so der sich vorher ganz mal heiligt und sowas. Und das lesen wir auch im Hebräerbrief zum Beispiel. Ich finde, das ist super gut erklärt, was eigentlich Jesus da wirklich getan hat für uns. Und jetzt haben wir so ein bisschen eine Frage, die offen bleibt, finde ich jedenfalls. Nämlich die Frage, okay, wenn wir jetzt also in Gottes Gegenwart kommen können, sind wir dann alle heilig? Sind wir dann alle quasi kleine Sonnen, die nicht mehr Angst haben müssen, von der Sonne verzehrt zu werden, sondern auch kleine Sonnen sind, die da rein können und raus können, ohne dass sie sterben müssen, okay? Ich würde sagen, ja und nein. Wir sind also schon wieder in einem Spannungsfeld hier vorne, weil Jesus Opfer für uns am Kreuz bedeutet, hey Leute, ihr seid heilig. Wenn ihr an mich glaubt und dieses Opfer, das ich gebracht habe, annehmt im Glauben und sagt, okay, Jesus, du bist dort am Kreuz, bist du für mich gestorben und meine Schuld ist an dir gewesen, dann bist du heilig vom Status her und du darfst in Gottes Gegenwart kommen. Und trotzdem, nur weil wir jetzt heilig sind und Jesus als unseren Herrn und Erretter angenommen haben, heißt es ja nicht, dass wir jetzt alle perfekt leben, oder? Also ich glaube, wie gesagt, ich bin überzeugt, dass wir alle noch Fehler machen und uns alle noch nicht so ganz perfekt durchgeheiligt verhalten und unser Verhalten immer noch sündig sein kann. Aber das Gute ist, auch dafür hat Gott eine Lösung und auch dafür hat Gott einen Plan mit uns allen. Und dieser Plan heißt Heiligung. Ich finde, das ist ein schönes Wort, weil es eben genau das bedeutet, den Status, den wir als Christen jetzt schon haben, auch praktisch in unserem Verhalten sichtbar zu machen, dass die Welt um uns herum erkennt, dass wir heilig sind und dass wir ein Volk sind Gottes, dass Gott der Heilige ist und wir als sein Volk auch heilig sind. Und Heiligung gehört dazu, zum Christsein. Ich habe euch mal noch einen Vers mitgebracht, der das, finde ich, ganz gut widerspiegelt. Und zwar ist das 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 15 und 16. Da schreibt Petrus, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, also wie Gott heilig ist, so sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Denn ich bin heilig. So, und Gott hat dieses Zitat, was wir da auch sehen in Anführungszeichen, das steht eigentlich im Alten Testament an der Stelle, als Gott seinem Volk die ganzen Vorschriften und Gebote gibt. Und ihnen sagt, hey, okay, wenn ihr das haltet, könnt ihr in meine Gegenwart kommen. Und das ist also ein Ausspruch Gottes, der im Alten Testament getätigt wird, aber auch im Neuen wiederholt wird, damit er gültig ist für uns. Und er hat also für uns Christen heutzutage genau die Bedeutung, die er auch damals hatte für die Juden. Nicht mehr, dass wir jetzt täglich Opfer schlachten müssen, sondern eben, dass wir uns heiligen und reinigen lassen von Jesus selbst und durch seinen Heiligen Geist. Und ich habe mal überlegt, gut, schön, dass da steht, dass wir einen heiligen Wandel führen sollen. Ich habe keine Ahnung gehabt früher, wie das geht. Und habe dann also mal für euch auch 3 praktische Schritte mitgebracht. Ich hoffe, ihr könnt das gut mit aufnehmen. Genau, der erste Schritt ist, hey, lerne Gott kennen und pflege deine Beziehung mit ihm. Denn wie wir wissen, oder wie ich jetzt ja auch schon ein bisschen erklärt habe, Gott sehnt sich nach dieser Beziehung zu uns. Gott sehnt sich nach dieser Beziehung zu jedem Einzelnen von uns. Und er hat uns etwas gegeben, und zwar sein Wort. Er hat uns die Bibel gegeben. Und in dieser wundervollen Bibel steht so viel geschrieben über unseren Gott. Da steht so viel geschrieben über sein Wesen, wie sehr er die Menschheit liebt von Anfang an und wie sehr wir Menschen es auch manchmal echt verbockt haben. Und da steht so viel drin von dem, wie Gott sich danach sehnt, Gemeinschaft zu haben mit uns, wie er sich danach sehnt, Beziehung zu leben mit jedem Einzelnen von euch und von uns. Und diese Bibel ist nicht dafür da, dass sie in einem Strang steht und verstaubt. Diese Bibel ist dafür da, dass sie gelesen wird. Amen. Amen. Sehr gut, Leute. So. Aber wie in jeder guten Beziehung, finde ich, gehört auch Gespräch dazu. Ich weiß, vielleicht manche Männer denken sich so, je weniger ich sage, desto besser. Aber in einer guten Beziehung gehört für mich auf jeden Fall auch Gespräch. Und wenn wir nicht miteinander reden in einer Beziehung, dann ist diese Beziehung ein bisschen, naja, vielleicht wissen wir ein paar Dinge übereinander, aber so richtig im Gespräch sein, so richtig unser Leben teilen, tun wir dann nicht. Und genauso sehnt Gott sich auch danach, dass wir mit ihm reden, dass wir zu ihm beten und ihn anbeten und ihm sagen, was auf unserem Herzen ist. Klar weiß er das alles schon, aber es macht doch nochmal einen Unterschied, ob ich ihm jetzt sage, was ich fühle oder ob er es einfach nur weiß und ich es ihm nicht mehr sage, oder? Das ist ein Unterschied. So, genauso wie es auch in der Ehe ein Unterschied ist, ob du weißt, dass der andere dich liebt und er es dir aber nie mehr sagt oder ob die Person es dir täglich und regelmäßig sagt und sagt, hey, ich liebe dich und ich liebe diese Beziehung, die ich mit dir habe. Das ist doch ein Unterschied, oder? Das macht auch einen Unterschied in der Beziehung, die wir haben. Und wenn wir Gott also erkennen als derjenige, der er ist in seinem Wort, dann müssen wir auch eine Sache anerkennen, nämlich, dass Gott heilig ist, dass Gott absolut das Beste weiß und das Beste kann und das Beste ist, was jedem von uns passieren kann. Wir müssen anerkennen, dass Gott den Plan hat, den ultimativen Plan und wir als Menschen diesen nicht haben. Dass wir als Menschen nicht heilig sind von Grund auf an, dass wir als Menschen nicht perfekt sind und dass wir als Menschen schon gar nicht es besser wissen als Gott. Oder? Sehr gut, weil ich glaube nämlich, dass wenn wir diese Haltung einnehmen, können wir ohne Probleme in Gottes Gegenwart kommen. Weil da, wo wir uns unter Gott unterordnen, also demütig sind und den Stand einnehmen, den wir wirklich auch haben, nämlich unter Gott als seine Geschöpfe, da wird sich Gott uns auch gerne nahen. Weil er weiß, hey, wir sind seine Kinder und ein Kind weiß es nicht besser als die Eltern, oder? Genau, so, sehr schön. Mein zweiter Punkt, mein praktischer zweiter Punkt ist, ja, funktioniert, danke. Sei ehrlich mit dir selbst. Ich glaube, wir tun alle falsche Dinge, habe ich ja schon gesagt. Und ich glaube, dass wenn wir mal ehrlich zu uns selbst sind, müssen wir auch zugeben, dass vielleicht das eine Verhalten, was du heute Morgen getan hast oder gestern oder wie du mit deinem Mann oder deiner Frau umgegangen bist, vielleicht manchmal auch nicht ganz richtig ist. Und ich glaube, Gott hat uns jemanden gegeben, der uns aufmerksam machen kann auf das, was wir falsch machen. Nämlich den Heiligen Geist, der in uns wohnt und der auch durch unser Gewissen auch zu uns redet. Und wir dürfen also, wenn dieser Heilige Geist zu uns kommt und sagt, Also Caro, das, was du da vor 5 Minuten gesagt hast, diente der Sache jetzt nicht so richtig. Bitte entschuldige dich. Dürfen wir auch als demütige Christen, die sich ja unter Gott unterordnen, der absolut Heilige ist und der es richtig weiß, auch also unseren Stolz und unseren Groll herunterschlucken und auf diese Person zugehen und uns entschuldigen? Genauso, wie wir uns auch vor Gott entschuldigen dürfen, wenn wir falsche Dinge zu Gott getan haben. Hey, und wisst ihr was? Ich glaube, wir brauchen auch selber Dinge nicht beschönigen, die wir tun. Ich glaube, wir tendieren da zwar oft zu. Ich meine, wer sagt schon gerne, ich habe gelogen, ich bin ein Lügner? Wir reden viel lieber davon, so, ja, ich habe geflunkert, ich habe nur eine halbe Wahrheit erzählt, das war, naja, nicht ganz die Story, aber es war ja fast die richtige Sache, die ich erzählt habe. Und wir reden uns das schön und belügen uns eigentlich nur selber. Und wir lügen uns in die Tasche, damit wir uns selber nicht mehr so schlecht fühlen müssen. Aber ich glaube, um diese Dinge, dieses Verhalten, was wir nicht mehr tun wollen, weil sonst, wenn wir es tun wollen würden, würden wir uns nicht anlügen darüber. Ich glaube, dieses Verhalten, das wir nicht mehr tun wollen, es ist so wichtig, dass wir das beim Namen nennen. Es ist so wichtig, dass wir sagen, hey, ich habe gelogen und ich will nicht lügen. Ich will das nicht. Jesus, bitte hilf mir, dass ich nicht mehr lüge. Hilf mir, dass ich lerne, die Wahrheit zu sagen. Und hilf mir, dass ich das auch so nennen darf. Weil ich glaube, keiner von uns will ein Lügner sein, oder? Keiner von uns will ein Sünder sein, oder? Und wenn wir also Dinge so nennen, wie Gott sie nennt in seinem Wort, nämlich Sünde, dann werden wir auch nicht mehr das tun wollen. Richtig? Weil wir dann so, genau wie Gott, eine Abscheu haben gegen das Böse. Ne? Danke. Sehr gut. Sehr schön. So, meine dritte Frage zu dem Punkt ist, hey, wo testest du noch Grenzen aus? Ich glaube, wir kennen die Gebote, die Gott uns gibt in seinem Wort. Und wir wissen, was er uns sagt. Und trotzdem haben wir oft die Tendenz zu sagen, okay, da vorne, da ist es Sünde, okay? Aber ich gehe mal und guck mal, wie weit ich gehen kann, bis ich falle. Und ich gehe und gucke, wie nah ich an die Sünde rankommen kann, ohne dass sie mir was tut. Und dann fallen wir. Und zwar immer wieder, weil wir immer näher an die Sünde gehen und immer versuchen, noch ein Stückchen näher zu sein. Weil wir wollen doch auch cool sein, wir wollen dazugehören. Wir wollen ja nicht die langweiligen Christen sein, die nie das Coole machen dürfen. Aber ich glaube, wir sollten nicht so mit Sünde spielen. Weil ich glaube, diejenigen, die mit dem Feuer spielen, werden sich auch verbrennen. Oder? Genau. So, deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht fragen, hey, ist das schon Sünde? Oder wo fängt Sünde an? Sondern, dass wir vielmehr fragen, hey, ehrt das, was ich tue, ehrt das meinen heiligen Gott? Und zeigt das, was ich tue, der Welt, dass mein Gott heilig ist? Ehrt mein Verhalten Gott, ist so viel besser, als zu fragen, ist das schon Sünde? Deswegen, hey, ich möchte dich voll ermutigen, hör auf mit dem Feuer zu spielen, denn du wirst dich verbrennen. Mein dritter praktischer Punkt ist, lass dich von anderen Christen unterstützen. Ich finde es so schön, dass ihr heute Morgen alle hier seid, weil ich glaube, Gott hat sich gedacht, dass Gemeinde was richtig Tolles ist. Wenn ihr darüber mehr wissen wollt, Martin hat da einen Hammerunterricht zugemacht bei uns in der Bibelschule. Wirklich. Fragt ihn. Denn Gottes Gedanke ist nicht für uns Menschen, dass wir alleine sein müssen, dass wir alleine kämpfen müssen, dass wir alleine unsere Sünden erkennen müssen und uns selbst optimieren, solange es geht, hier ein bisschen polieren, da ein bisschen polieren, sondern Gottes Gedanke ist, dass wir als Gemeinde gemeinsam daran wandeln dürfen. Er hat uns so viele Menschen hier gegeben, die uns kennen und die auch unsere Fehler kennenlernen dürfen. Und es ist gut, weil Ehrlichkeit ist in der Gemeinde und in der Gemeinschaft der Kinder Gottes super wichtig, weil wir einander gesetzt sind. Jeder Einzelne hier ist von Gott für dich gesetzt, um dich zu spiegeln, um mit dir dein Leben zu teilen, um dich zu trösten, um dir durch die Schwierigkeiten durchzuhelfen und mit dir da durchzugehen, aber auch, um dir einen Spiegel vorzuhalten und zu sagen, hey, du, ich glaub, das und das lief jetzt nicht so ganz, wie Gott sich das gewünscht hat. Und es gibt in der Bibel, ich finde dieses Hammerwort, es heißt Parakleo. Und es steht im griechischen Urtext überall da, wo trösten oder beistehen oder ermutigen steht. Aber auch genau da, wo ermahnen oder auffordern steht. Es ist dasselbe Wort, Leute. Und dasselbe Wort, was für Ermutigung ist, ist auch das Wort für Ermahnung. Und es gehört dazu zum christlichen Leben. Es gehört dazu, dass wir einander ermutigen, dass wir das Positive ineinander bestärken, aber dass wir uns auch ermahnen, wenn es nicht so gut läuft. Und ich möchte euch voll ermutigen, hey, sucht euch wirklich christliche Freunde. Nicht jeder ist vielleicht dein liebster Freund. Und das ist auch okay. Und nicht jeder ist vielleicht eine Person, von der du gerne Kritik annehmen kannst. Ist auch okay. Aber such dir wirklich christliche Freunde und auch christliche Leiter, die dich gerne feedbacken, die dir wirklich ehrliches und auch konstruktives Feedback geben, die nicht nur sagen, du bist blöd, sondern die sagen, gibt's ja auch, die nicht nur sagen, du bist blöd, sondern eben die halt sagen, hey, dein Verhalten in der Situation mit konkreten Beispielen war jetzt nicht so gut. Aber hey, lass uns doch schauen, wie du das nächste Mal besser machen kannst. Denn das ist doch das, was gutes Feedback macht, oder? Das zerstört dich nicht, sondern es richtet dich auf und es erbaut dich und es bringt dich weiter und vorwärts. Und deswegen bin ich so dankbar, dass ihr alle hier seid in dieser Gemeinde, in der ihr, glaube ich, auch eine Leiterschaft habt, die das gerne macht bei euch und auch Freunde habt hier drin, die auch gerne euch unterstützen, oder? Ich hoffe. Ihr müsst jetzt, also wenn nicht, dann tut's mir sehr leid, dann sucht euch bitte Leute. Dann geht auf Leute zu, es gibt vielleicht noch demnächst die Möglichkeit, Kaffee zu trinken miteinander, dann sucht euch bitte Freunde hier, okay? Ich glaube, das tut uns allen ganz gut. So, ich komme zum Schluss. Wisst ihr, Gott ist heilig. Und Gott ist heilig und das ist gut so, weil er nämlich absolut heilig ist und auch sein muss, weil er ja Gott ist. Und er will so, so, so gerne eine Beziehung haben mit jedem Einzelnen von uns. Und Gottes Ziel ist Beziehung und deswegen hat er Jesus geschickt, weil wir als Menschen es nicht selber schaffen, in diese Beziehung zu kommen. Wir als Menschen, wir sündigen. Und das ist auch normal für uns Menschen, weil wir eben gefallene Wesen sind in einer gefallenen Welt. Und deswegen, wie gesagt, hat Gott Jesus geschickt. Und er hat uns einen Ausweg aus der Trennung gegeben. Er hat uns gesagt, hey, hier ist mein Sohn, der stirbt für eure Schuld. Nimm dieses Opfer an. So, bitte, 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 lieber Mensch, bitte, nimm dieses Opfer an, das ich für dich gebracht habe. Stell dich drunter, glaube an meinen Sohn Jesus Christus und lass dich von ihm retten. Denn sonst schaffst du es nicht in meine Gegenwart. Du schaffst es alleine nicht. Deswegen helfe ich dir. Und deswegen dürfen wir dieses Opfer annehmen und uns für Jesus Christus entscheiden und an ihn glauben. Und der zweite Ausweg auch daraus ist, dass wir von da aus nicht stehen bleiben und weiter schlechte Dinge tun, weil das uns immer noch trennen kann ja von Gott, sondern wir wollen dann auch wirklich dieses heilige Leben leben, was Gott sich ja auch von uns wünscht, oder? Genau, so, das wollen wir. Und das Coole ist, ich habe so ein Bild gefunden, ich fand das irgendwie ganz cool. So, Gott gibt uns quasi einen Anzug, der sonnenfest ist. Den gibt es zwar in Realität nicht, aber Gott ist ja nichts unmöglich. So, Gott kann das machen. Deswegen, okay Leute, Gott gibt uns einen Anzug, der sonnenfest ist. Und er bietet dir diesen Anzug an. Und er hält ihn dir hin und sagt, hey, ich möchte mit dir Gemeinschaft haben. Bist du bereit, diesen Anzug anzuziehen? Bist du bereit, dich von mir umziehen zu lassen? Bist du bereit, dass ich dir helfe, damit du sonnenfest wirst? Bist du bereit, dich von Gott verändern zu lassen, damit du in seiner Gegenwart auch viel Zeit verbringen kannst? Bist du bereit, Gott zuliebe dein Verhalten zu ändern? Wisst ihr, meinem Mann fallen regelmäßig garantiert viele Dinge auf, an denen ich jetzt nicht so toll verhalte. Und ich glaube, das kennen wir alle. Ich glaube, mir fallen auch viele Dinge auf bei ihm. Aber gegenseitig, wir kennen das, ich denke, oder? Das sind Dinge auch von Menschen, die uns ein bisschen stören. Und wenn wir das dann einander sagen, dann möchten wir doch eigentlich, hey, so zum Beispiel, hey, diese Sache hat mich verletzt, kannst du es bitte lassen? Und wir merken, wenn es jemanden verletzt, dann belastet es die Beziehung, oder? Weil dann ist diese Beziehung nicht in Ordnung, weil da ist ja Verletzung drin. Und die Person kommt an und sagt, hey, das verletzt mich, das trennt unsere Beziehung, das zerstört unsere Beziehung, kannst du es bitte lassen? Du hast die Wahl in diesem Moment zu sagen, ich lasse das, weil ich dich liebe. Oder ich lasse das nicht, weil es mich nicht juckt, weil du mir egal bist. Und die gleiche Wahl haben wir bei Gott auch. Wir haben die Wahl zu sagen, Gott, nee, sorry, mir ist mein Verhalten wichtiger und ich möchte das lieber so machen, wie ich das für richtig erhalte. Aber dadurch zerstörst du diese Beziehung immer wieder. Oder du sagst, okay Gott, sorry, dass ich das getan habe. ich möchte wirklich dich nicht mehr verletzen. Und deswegen, weil ich dich liebe, höre ich auf damit. Deswegen, weil ich dich liebe, ändere ich mein Verhalten. Und ich glaube, das ist die richtige Reaktion darauf, wenn Gott uns sagt, hey, das war nicht richtig. Lass uns doch zu Menschen werden, die Gott immer ähnlicher werden. Die Gott immer wieder raustragen können in die Welt, weil die Welt schon, ohne dass wir was sagen müssen, ohne dass wir diskutieren müssen, einfach in unserem Wandel erkennt, in unserem Verhalten erkennt, dass wir anders sind, dass wir Gottes Kinder sind, dass wir nicht immer lügen, dass wir nicht andere betrügen, dass wir nicht Leute verletzen müssen, um selber gut dazustehen, sondern dass wir Menschen sind, die andere lieben, die Gott lieben und die andere lieben, die das auch nach außen tragen. Ist dir die Beziehung zu Gott es wert, dass du dich veränderst? Das ist meine Frage, mit der ich schließen möchte. Und ich möchte noch beten. Vater, ich danke dir, dass du ein heiliger Gott bist. Ich danke dir, dass du so wundervoll bist und dass du es besser weißt als wir. Vater, ich danke dir, dass du jeden von uns so sehr liebst, dass du alles getan hast, um den Weg frei zu machen in deine Gegenwart. Vater, ich danke dir, dass du uns verändern möchtest, dass du uns nicht so lässt, wie wir sind, dass du uns nicht in unserer Sünde verharren lässt, sondern dass du uns rausziehst aus dem Dreck, dass du uns wieder sauber machst, dass du uns schön machst, dass du uns heilig machst und uns rein machst. Und Vater, ich möchte dich so bitten, dass du jedem Einzelnen hier, der dir sein Ja gibt dazu, dass du jedem Einzelnen wirklich hilfst, sich zu verändern in dein Ebenbild hinein. Dass du uns zu einer Gemeinde machst, zu deiner Braut machst, Vater, die wirklich rein und heilig vor dir ist, die gerne in deine Gegenwart geht und die auch gerne sich dafür verändern lässt. Amen.